Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Wie begeistere ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie entwickle ich eine faszinierende Erlebniswelt für meine Kunden? Beide Fragen werde ich in dieser Podcast-Episode beantworten, denn ich spreche mit Marc Rauschen. Marc Rauschen ist geschäftsführender Gesellschafter eines der schönsten und erfolgreichsten Modehäuser in Norddeutschland. Aber eigentlich trifft es das noch nicht, denn es ist ein ganzes Quartier, das hier geschaffen wurde. Habe ich Sie neugierig gemacht? Dann willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Ich habe es gesagt, mein Gesprächspartner ist Marc Rauschen vom Modehaus Längermann und Trieschmann oder kurz L&T in Osnabrück. Von ihm will ich erfahren, warum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert sind. Das merken sie nämlich als Kunde, wenn sie dort sind. Und wie er eine Erlebniswelt schafft, übrigens mit einer Welle, auf der man surfen kann im Sportbereich. Ja, und was er in Sachen Selbstführung für sich selbst tut. Übrigens passt diese Episode super als Fortsetzung der vorangehenden, nämlich SF 197 mit dem Titel Mitarbeiter gewinnen. Ja, jetzt aber genug der Vorrede, steigen wir ein in das Gespräch. Marc, es ist gute Tradition, dass wir den Hörerinnen und Hörern erklären, wo wir sind. Wo sind wir hier?
Ja, einfach und schwer zugleich. Guten Morgen, ich freue mich. Wir sind bei uns im schönen Mode- und Sporthaus im Erlebnisquartier L&T in Osnabrück. Das passt in keine richtige Schublade. Mhm. Wir sind ein modernes, offenes, frisches Department-Store-Konzept, ähnlich wie Bräuninger in Stuttgart, etwas kleiner, wie das Alsterhaus, etwas schöner, aber auch so groß mit 500 Mitarbeitern. Mhm. Ja, wir haben ein schönes, großes Sporthaus vor ein paar Jahren gebaut. Wir haben eine Markthalle, Parkhaus, Gastronomie ganz viel, viele attraktive Mieter. Also wir versuchen, das Beste zu verbinden aus den Welten Kaufhaus und Shoppingcenter.
Für mich, wir hatten eben im Vorfeld schon gesagt, als ich hier mal wieder drin bin, also ich sag mal Full Disclosure, ich kaufe natürlich ja auch ein, bin alle paar Wochen mal hier und wir kennen uns einfach auch. Und ich habe mir immer gedacht, es ist spannend, dich mal zu fragen, wie er eigentlich, ich habe es eben Gesamtkunstwerk genannt. Also wenn man hier reinkommt, ist es, ja, du hast genannt Quartier, das ist für mich hier uninteressant. Den Begriff hätte ich bisher damit noch nicht verbunden. Ich hatte mich gefragt, ist es eine große Maschine? Nee, dazu ist es nicht, da kommt das Menschliche nicht rüber, sondern das ist wirklich ein Garten irgendwie auch, der auch von euch immer wieder anders bestellt wird. Ich finde es faszinierend, ehrlich gesagt. Ich komme hier rein, 4 Wochen später, stelle fest, wieder irgendwas umgebaut. Also es ist ja fast sinnbildlich für Umgang mit Wandel, weil ihr seid ja der Wandel. Jetzt kannst du sagen, das hat was mit Mode zu tun, aber es ist ja irgendwie auch ganz besonders hier, oder?
Ja, ist tatsächlich. Also wir wollen auch inspirieren. Mhm. Das ist einer unserer wichtigsten Markenkernwerte. Und das kommt, wie du richtig sagst, aus der Mode heraus. Mhm. Weil wir monatlich wechselnde Themen bekommen mit unseren Lieferanten. Wir haben natürlich wechselnde Dekorationen und Impulse. Es folgt auch dein Beispiel Garten. Die Jahreszeiten sind bei uns ähnlich mit den Zyklen, die wir im Saisonverlauf haben. Ja. Zum Saisonstart ist Premium im Fokus, ist wirklich die expressive Mode im Fokus für die interessierten Kunden, die sehr fashion-affin sind, die aus den Medien eben wissen, was gerade dran ist, auch in einer starken Ausprägung. Mhm. Dann kommt mehr die Phase, also Stichwort Frühling, Garten.
Ja, genau.
Dann kommt Sommer, Mainstream, versteht zumindest jeder, nett gemeint, davon leben wir, das ist für uns die wichtigste Phase, wo wir mit schwarzen Preisen die normale Mode für jedermann verkaufen. Natürlich ist dann auch immer noch mal was Buntes dabei und auch im Sommer blühen die Blumen und die Blüten.
Ja.
Und dann kommt langsam die Phase, wo wir an die Preise müssen, wo wir an das Ende der Zyklen kommen. Jetzt Ende Mai, Anfang Juni ist es bei uns soweit, dass so die ersten Frühlingsteile reduziert werden.
Ja.
Also die Blätter werden welk, das ist dann das Bild. Und irgendwann ist Schlussverkauf mit Winter.
Ja.
Und das untermalen wir zusätzlich eben mit dekorativen Elementen, mit Events, mit Aktionen, auch mit unterschiedlichen Fokus auf der Fläche.
Ja.
Wir sind in Osnabrück, das habe ich eben nicht gesagt. Kleine Großstadt. Und wir haben nächste Woche beginnt für uns die Reisezeit. Dann kommen die Koffer, die Gepäckstücke in den Fokus, werden dann aufgebaut. Und so ist eben, wenn man regelmäßig unser Haus besucht, immer wieder ein anderes Thema im Fokus.
Sag vielleicht das eine oder andere noch zu deiner Person, wenn du magst. Wie bist du dazugekommen? Wie bist du da reingekommen? Du bist ja auch in einer Tradition. Du bist reingestiegen ja auch. Ich musste eben darüber nachdenken. Ich glaube, das ist über 30 Jahre her, dass ich hier auch von der Seite mal einen Seiteneingang nahm und unten eine Volvo Amazon reinfahren sah, der irgendeiner Verwandtschaft von dir gehörte. Ich weiß nicht wem. Wo ich mir dachte, ja, du hast es doch auch als von Kindesbeinen alles erlebt. Das, was jetzt hier ein Ensemble ist oder ein Quartier ist. Erzähl ein bisschen was dazu.
Tatsächlich. L&T ist die Abkürzung für die beiden Gründernamen, Längermann und Trieschmann. Der Herr Trieschmann ist mein Uropa. Wir sind also Familienunternehmen seit vielen Jahrzehnten. Ich bin in vierter Generation jetzt quasi der Urenkel und der angesprochene Volvo Amazone. Den fuhr mein Onkel, mein Vater und mein Onkel, die waren Zwillinge auch noch. Die haben hier 40 Jahre die Geschäfte geführt. Die Längermann-Familie war in der Gründergeneration mit aktiv, zusammen mit Herrn Trieschmann, danach jetzt als passive Gesellschafter. Und meine Oma hat durch Heirat einen neuen Namen bekommen, deswegen heiße ich jetzt Rauschen. Und Vater und Onkel haben, wie gesagt, die Geschäfte geführt. Und jetzt in meiner Generation, ich bin 50, das hört man im Podcast vielleicht nicht so gut, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier, bin quasi in der Wolle gefärbt, wie es so schön heißt. Habe eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel, habe studiert, bin Wirtschaftsingenieur, war in verschiedenen Unternehmen, also Leon Wanderjahre hieß das ganz früher.
Ja.
Und bin dann mit knapp 30 hier eingestiegen und bin jetzt seit knapp 20 Jahren geschäftsführender Gesellschafter, noch zusammen mit zwei weiteren familienfremden Geschäftsführerkollegen.
Ja. Wir kommen darauf nochmal zurück, weil ich natürlich, ist ja nun auch ein Podcast über Selbstführung unter anderem. Apropos, ich habe mein aktuelles Buch mitgebracht, Nie ohne Geschenke, genau. Wir kommen nochmal auf die persönlichen Sachen zurück, also auch Stichwort Hobby, Ausgleich. Wir hatten im Vorgespräch auch gesagt, Mensch, woher kommen eigentlich eure Eingebungen, Ideen und so weiter? Da sollen wir auch nochmal drüber sprechen. Ich würde aber gerne am Anfang so eine Art Reinzoomen haben, so ein bisschen wie bei Google Earth. Also wenn wir jetzt aus dem Kaufhaus, aus dem, wie sagst du, Quartier, aus dem Quartier rauszoomen würden und zumindest mal Westeuropa, Deutschland in den Blick nehmen. Gib uns doch mal auch aus deiner Sicht heraus eine Einschätzung, wie steht's eigentlich um die deutsche Wirtschaft? Ich höre viele Leute jammern, ich höre manche Leute hinter vorgehaltener Hand, die dann sagen, ja, so arg ist es auch nicht. Ich habe ja nicht ohne Grund, ich glaube, das waren die beiden letzten Podcast-Folgen, über Zuversicht und Zutrauen extra mal Leute befragt. Auch das würde ich ganz gern von dir hören. Wie schätzt du es ein, die Lage? Wo ist Herausforderung? Wo ist Chancen? Wo kriegst du graue Haare, was die wirtschaftliche Situation betrifft? Gib uns ein paar Aspekte.
Ja, ich darf vielleicht einmal kurz, bevor ich zur Antwort komme, meinen Erfahrungshorizont erläutern. Ich bin eben regional verankert hier in Osnabrück. Wir betreiben unser Geschäft nur hier. Deswegen bin ich hier auch gut vernetzt über IHK und Handelsverband City Marketing, Wirtschaftsförderung in die Regionalwirtschaft. Darüber hinaus lese ich natürlich Handelsblatt und Co. Und rede auch mit anderen Wirtschaftsführern. Und ich bin jetzt seit einem Jahr Präsident von unserem Bundesfachverband Textileinzelhandel und habe darüber auch einen Sitz im Handelsverband Deutschland, im Präsidium. Kenne also die Handelsperspektive, aber nicht so sehr die Industrie- oder Dienstleistungsperspektive. Mein Blick auf die deutsche Wirtschaft ist, ich bin grundsätzlich ein optimistischer, ein positiver Typ, auch nach den Corona-Erfahrungen. Also die Welt geht nicht unter. Ich will die Pointe mal vorwegnehmen. Also egal, was passiert, die Kugel dreht sich weiter und die Sonne geht morgen wieder auf. Und im schlimmsten Fall ist eine Wolke davor. Das ist so meine Grundhaltung.
Ja.
Mit der geht's mir auch besser. Und ich habe es bisher ohne Magengeschwür und Ähnliches geschafft.
Sehr gut, Sorge bleiben.
Genau. Und trotzdem sind die Frühindikatoren sind schon so, dass Industrie nicht mehr in Deutschland so stark investiert wie früher, sondern stärker in den Export geht. Standort Osnabrück ist eine sehr breit aufgestellte Wirtschaftsstruktur über alle Sektoren. Auch unser Emsland, unsere direkt angrenzende Wirtschaftsregion, ist eben nicht abhängig von einem großen Arbeitgeber oder zwei oder drei, sondern ist mit breit aufgestelltem Mittelstand in Agrar, in Industrie, in Dienstleistungen, in Handel. Also wir haben hier eigentlich, vor 30 Jahren war es mal die Stadt des Durchschnitts. Das lieben die Statistiker, das ist für alle Marketingmenschen der Albtraum.
Ja.
Und für Fashion ist das auch nicht doll. Aber wir sind hier sehr ausgewogen. Das ist für mich das schönere Begriff als Durchschnitt. Von daher geht bei uns lokal, bin ich fest von überzeugt, die Welt nicht unter. Das Blöde ist, speziell auf unsere Sortimente, Fashion und Lifestyle, wir verkaufen eigentlich den persönlichen Luxus. Die allermeisten Kunden, die bei uns einen Pullover oder eine Jacke oder eine Hose kaufen, haben schon eine. Keiner kommt, kauft eine Hose, weil er sagt, ich friere, meine einzige Hose ist kaputt, ich brauche eine neue. Sondern es geht immer darum, dass man einen schönen Anlass hat, Hochzeit, Geburtstag.
Ja.
Oder man sagt, Mensch, jetzt wird Sommer, ich hätte gern mal was Neues, neue Farbe. Das ist dann eigentlich Selbstbelohnung.
Ja.
Und auch wenn es nicht Louis Vuitton und Prada und Gucci ist, ist es doch immer persönlicher Luxus, weil man etwas kauft, was man eigentlich nicht braucht. Auszeit vom Alltag.
Ja.
Wir verstehen uns ein bisschen als Teil der Freizeitindustrie. Und da haben wir es gerade schwer, nicht nur wir, sondern generell, weil die Budgets bei den typischen Konsumenten doch irgendwie limitiert sind.
Ja.
Nach Wirtschaftskrise, nach Energiekrise, nach Inflation der letzten Jahre, wo Wohnen teurer wird, wo die Nebenkosten des Wohnens teurer werden, Energie, wo Lebensmittel massiv teurer werden. Das alles sind die Pflichtausgaben im Warenkorb unserer Kundinnen und Kunden.
Klar.
Und die Kür quasi. Da steht Mode leider nicht ganz vorne, sondern Freizeit, Restaurantbesuche, Urlaub, Wochenendtrips, das, was wir 3 Jahre in Corona nicht durften, das steht ganz oben. Und wenn jemand 100 Euro über hat, da gibt es statistisch die Frage, sie wird seit 50 Jahren erhoben, was machen Sie mit 100 geschenkten Euro?
Ja.
Dann war früher der Kauf eines Modeteils auf Platz 3 und ist heute auf Platz 17.
Okay.
Und davor kommen eben Kurzurlaub, Restaurant, Freunde besuchen, Freizeitpark, Erlebnisse, Technik, das neueste Handy, ganz wichtig. Und dann kommt erst, dann kommen wir. Und das ist doof, weil wir hohe Fixkosten haben, weil wir Vorlauf haben. Aber das kennen wir, damit können wir umgehen. Das ist schwer. Deswegen stehen auch regelmäßig große Namen mit Insolvenzen in der Presse. Aber es gibt auch immer wieder Gewinner oder Leute, die es trotzdem schaffen.
Ja. Das führt mich zu der zweiten Frage. Aus der Rolle als Geschäftsführer oder insbesondere als Gesellschafter, der auch Geschäftsführer ist. Wie hat sich das verändert in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren? Du kannst ja jetzt auch schon einfach auf Zeit zurückblicken dabei. Ist es stärker, ist es komplexer geworden? Ist es etwas, wo du sagst, ja, vielleicht ist es komplexer geworden, aber unsere Fähigkeiten, damit umzugehen, sind auch gewachsen? Kann ja auch sein. Wie nimmst du das da schon auf der subjektiven Ebene wahr? Ist es so, dass es schwieriger wird? Oder ist es so, dass, keine Ahnung, wir vielleicht durch Medien oder ähnliche Dinge, ich sag mal, übersensibilisiert werden, dauerbeschallt werden und dass es uns deswegen komplexer vorkommt, die Herausforderungen, die da sind, wirtschaftlich?
Also ich glaube schon, dass es komplexer geworden ist. Ich denke, das darf man mit Fug und Recht behaupten. Auf der anderen Seite haben wir auch wesentlich bessere Werkzeuge, damit umzugehen. Also die ganze Digitalisierung macht es erstmal komplexer, aber wenn man es richtig einsetzt, glaube ich, kann man es auch gut beherrschen. Für mich ist der Trick oder die Antwort darauf, damit umzugehen, sich dem Neuen zu stellen und eben nicht zu sagen, alles Teufelszeug, sondern zu sagen, ich suche mir den besten Weg, ich setze mich damit auseinander. Die Alternative ist zu sagen, ich sitze es aus bis zur Rente, sollen sich die anderen drum kümmern.
Ja.
Ist keine Option für mich. Wir haben hier Generationenauftrag. Wir haben auch und wir wollen auch attraktive Arbeitgeber sein für junge Talente, für jemand, der frisch ist im Geist. Also wir haben diese Innovation in der DNA. Wir wollen Veränderung. Und das hört beim Chef nicht auf, sondern muss da anfangen, diese Kultur zu schaffen.
Ja.
Und deswegen ist ChatGPT und Co. Und Social Media und so weiter ist voll integriert in den Arbeitsalltag. Und das sehe ich auch als Teil meiner Aufgabe, eine Kultur, eine Führungskultur vorzuleben, zu etablieren, zu fördern, Menschen so auszusuchen, und den Alltag so zu gestalten, die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, dass wir eine Fehlerkultur haben, dass wir nach der Idee zwei Schritte vor, einen zurück arbeiten, dass wir auch Erfolge feiern, dass wir eine Stolzkultur haben, wenn was Gutes erreicht worden ist. Also damit fühle ich mich sehr wohl. Und ich bin, es geht ja hier auch immer ein bisschen ins Persönliche, ich bin Privatpilot und da ist es ganz wichtig, offen mit Fehlern umzugehen, ohne Sanktionierung. Das ist in der Luftfahrt lebenswichtig.
Ja.
Jeder, der einen Fehler macht, berichtet darüber.
Ja.
Dann analysiert man das ganz sauber analytisch. Niemand sagt, wie kann man nur so doof sein, vor dem Landen das Fahrwerk vergessen oder irgendwie sowas auf dem Bauch gelandet oder keine Ahnung, alles. Also man kann vieles falsch machen, sondern ohne Sanktion sauber analysieren, lernen, multiplizieren, andere informieren, damit dieser im Zweifel lebensbedrohliche Fehler nicht nochmal passiert.
Ja.
Und das hat mich geprägt oder prägt mich nach wie vor. Und ich glaube, das tut uns gut.
Ich finde es spannend, dass du das gesagt hast, Beispiel aus der Luftfahrt. Triffst damit für mich komplett ins Schwarze. Ich hatte gestern noch einen Workshop mit einem Vorstand eines großen Uniklinikums und sprach dann auch darüber, was kann man aus der Luftfahrt lernen? Also passt wunderbar. Und hatte Viktor Ubeid zitiert. Viktor Ubeid, bekannter Freund, mit dem ich auch schon Podcast gemacht habe, der eben unter anderem für den europäischen Bereich die Astronauten mit auswählt und die großen, ich sag mal, Flugzeugkapitäne, männlich wie weiblich, auswählt. Und der eben auch genau solche Dinge erzählt hat, der gesagt hat, man kann daraus extrem gut lernen. Vor allen Dingen auch nicht dieses, ich glaube, mich zu erinnern an ein koreanisches Beispiel, wo der Widerspruch zwischen Pilot, der älter war, und dem jüngeren Co-Piloten war und sozusagen, wir fliegen auf einen Berg zu, nein, das kann gar nicht sein, halt die Klappe so ungefähr, ich darf den nicht kritisieren. Und das eines der größten Desaster war, aus dem man dann endlich gelernt hat, genau das, wir müssen Fehler diskutieren, die haben bestimmte Rituale als Crew, das zu tun. Macht ihr das auch? Also so nach dem Motto, eine Crew ist ja immer anders, habe ich gelernt. Also wenn man jetzt ein Passagierflugzeug nimmt, da sind bestimmte Stewardessen, Stewards, die vielleicht vorher noch nie zusammengearbeitet haben, die sind für den Flug eingeteilt, die machen vorher ein Briefing und machen nachher ein Debriefing auch, zusammen mit Pilot und Co-Pilot, habe ich so gelernt. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Gibt es das bei euch auch, dass ihr sagt, so alle Vierteljahr oder einmal im Jahr machen wir eine Art Retreat und dann checken wir auch, was ist gut gelaufen, was für Fehler sind da gelaufen? Also die Hörerinnen und Hörer sind ja immer, viele sind ja selber Unternehmerinnen und Unternehmer und wollen natürlich auch wissen, wie macht ihr das? Wie entsteht so eine Kultur? Ist da, wie geht ihr aktiv damit um? Psychological Safety schaffen auch, ne? Also das wirklich... Ich mich jetzt, wenn ich noch Golferin wäre, würde sagen, boah, ich habe mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, komisch verhalten, dass ich dann sage, ich muss es reflektieren. Und ich habe auch einen Schutzraum, in dem ich das tun kann. Also wie macht ihr das praktisch?
Ja, also am liebsten würde ich natürlich jetzt einfach mit Ja antworten und sagen, ist so, ist es nicht. Aber trotzdem, dieses Vorbild taugt und das zieht sich durch. Und das haben wir eben auch schon seit Jahren und Jahrzehnten. Mein Vater hatte war auch Pilot und hat eben auch diese Erfahrungen, hat die Jahrzehnte die Kultur mitgeprägt, so dass wir immer die Idee hatten und die geht durch. Das Unternehmertum endet eben nicht beim Chef, sondern soll sich durch die ganze Organisation ziehen. Natürlich gibt's Leitplanken, Leitlinien, aber jeder ist auch angehalten, gerade von den Führungskräften seine Freiheit auszunutzen im Sinne der gemeinsam definierten Ziele. Und wir haben regelmäßige Feedback-Termine, das haben wir eben auch von den Jahresgesprächen runtergebrochen auf Tertialgespräche oder Quartalsgespräche, damit man eben im geschützten Rahmen reflektieren kann. Im Zweifel gilt das alte Motto, melden macht frei. Wenn man dann sagt, Mensch, das und das ist mir erlebt ich glaube, ich habe es nicht richtig entschieden oder es hat sich gezeigt, ich habe es nicht richtig entschieden.
Ja.
Und dann ist natürlich der Trick, dass von 10 Entscheidungen unter Unsicherheit die Mehrheit richtig ist. Und wer eben regelmäßig die Mehrheit nicht richtig trifft, da muss man dann mal überlegen, ob wir nochmal nachschulen müssen oder ob eine andere Aufgabe besser wäre, ob Talent und Aufgabe wirklich ideal zusammenpassen.
Ja.
Nicht bös gemeint, aber das ist,
gibt's.
Das reflektieren die dann.
Klar.
Trotzdem, Fehler werden gemacht und wir haben im Wirtschaftsleben, wie in vielen anderen Bereichen auch, eigentlich immer Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Und gerade bei uns, wunderbares Beispiel, ist eben unser Modeeinkauf. Wir wissen noch nicht, ob nächstes Jahr Rot, Grün oder Blau Mode ist.
Ja.
Also natürlich in Abstufungen und in Kombinationen. Aber wir müssen es entscheiden. Millionenbudgets, Tausende von Stück. Und dafür brauchen wir Fachleute, die das Vertrauen der Führungskraft genießen, zu sagen, hier ist dein Millionenbudget, entscheide, wir brauchen Ware, wir müssen sie 6 Monate vorher disponieren. Und wir wissen jetzt schon, dass wir hinterher 20% abschreiben werden.
Ja.
Wir wissen nur noch nicht, ob blau, gelb oder rot.
Ja, klar. Ja, klar. Aber an der Stelle auch vielleicht ein spannender Punkt dabei. Fehlerkultur ist das eine nach innen, also auch da Rituale zu schaffen, dass Menschen darüber sprechen können, Räume dafür zu schaffen, Rhythmen dafür zu schaffen, darüber zu sprechen, ob es Jahresgespräche oder ähnliche Anlässe sind. Wie kriegt ihr Trends mit? Also du hast gesagt, wir sind ja in Osnabrück, das ist eine überschaubare Großstadt, die, ich sag mal, bestimmte Qualitäten hat und bestimmte Qualitäten nicht hat, dafür vielleicht auch nicht so ein schwarzes Loch wie Berlin ist, wo ich gestern noch war, wo ich dann auch dachte, oh, das ist irgendwie, schaufeln wir ja alle gerade ganz viel Geld rein und ob das alles dabei rauskommt, nun denn. Aber Osnabrück als, weiß ich nicht, Münster ist dann größer dabei, aber so Städte in dieser Größe, haben ja eben ihre Regionalität und ihre Ausstrahlungskraft in die Region, in die Fläche. Wenn du jetzt sagst, wir kaufen ein, und da können wir natürlich auch Fehler machen, wie kriegt ihr da, das ist jetzt vielleicht eine spezifische Frage, die mir dazu kommt, wie kriegt ihr da den Ausgleich hin zwischen avantgardistisch genug sein, um tatsächlich auch von der Mode bestimmte Triggerpunkte auch mitzunehmen? Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ja gut, wenn dann aus dem Emsland unsere Kundschaft kommt, das will ich gar nicht despektierlich sagen. Ich bin jetzt auch nicht gerade so ein Mode-Vorzeigemensch mit meinen typischerweise roten Hosen. Das ist einfach. Ich weiß, was ich morgens anziehe, rot oder blau. Aber dass man sagt, wir schaffen einen Ausgleich oder ein Fließgleichgewicht zwischen dem, wir haben einen Avantgarde-Anspruch, weil wir wollen ja auch Trigger zeigen, wir wollen auch interessant bleiben, wir wollen Erlebnis bieten. Und auf der anderen Seite, ja, wir versuchen aber auch, ich sag mal, jetzt keinen zu überfordern, so versuche ich das mal zu formulieren. Wie kriegt er das hin? Diskutiert er das dann so am Jahresende, dass ihr in Klausur geht, oder habt ihr zwischendurch Meetings? Hast du hier auf dem Bildschirm hinter dir, ich sag mal, einmal alle 3 Monate 15 Trendscouts, die dir aus aller Welt berichten, da kommen bestimmte Sachen. Wenn das vertraulich ist, kannst du es hier natürlich nicht sagen.
Soll ich gerne.
Ja.
Nein, kein Geheimnis. Wir sind ja, also das ist ja das Schöne und das Schwierige am Einzelhandel zugleich, dass jeder meint zu wissen, wie es funktioniert, weil sie täglich oder regelmäßig einkaufen, auch in Politik. Ich will jetzt nicht ablenken, aber Einzelhandel ist vordergründig einfach und wir machen es wie so ein Spitzensportler oder ein Artist. Es muss immer leicht aussehen, es ist hintenrum aber doch irgendwie ein bisschen schwer.
Ja.
Und also wir operieren nicht im luftleeren Raum. Es gibt Fachzeitschriften für uns, für die Einkäufer. Es gibt regelmäßig Kongresse und Trendscouts. Wir bekommen Trendscouts, die bekommen bei uns 3-4 Mal im Jahr ins Haus.
Ja.
Die informieren die Einkäufer. Wir tauschen uns auch aus mit denen, weil wir eben nicht nur normaler Einzelhändler sind, sondern bei aller Bescheidenheit. Aber wir sind, also die Industrie führt uns regelmäßig in der Top 10 der deutschen Großformate. Eigentlich in der Top 5, wenn wir ehrlich sind. Deswegen sind wir auch gefragter Impulsgeber.
Ja.
Wir haben für uns einen schönen Misch gefunden, weil wir eben auch im engen Austausch mit unseren Industriepartnern, mit den Lieferanten sind und auch Erfahrungsaustauschgruppen haben im Handel, weil wir kein Wettbewerb sind. Wenn wir uns mit den Kollegen aus Oldenburg oder aus Mannheim oder aus München treffen, sind wir kein Wettbewerber. Und deswegen können wir uns offen austauschen und tun das auch auf den Messen. Und auch in den Showrooms der Lieferanten und sagen, komm, das Thema ist interessant, da setzen wir drauf, die Farbstraße ist gut, das hätten wir gern mit dem Liefertermin sowieso.
Ja.
Und wenn der Lieferant sagt, das schicke ich euch im April und wir sagen, das hätten wir aber gern schon im März, dann geht es ein bisschen hin und her. Und wenn wir uns dann austauschen mit der Truppe, dann sagt der Lieferant, okay, wenn ihr 3, 4, 5 Gleichgesinnte findet, machen wir das.
Ja, Einkaufsvorteile ja auch.
Ja, leider nicht automatisch. Ja. Aber wir haben dann enges, vertrauensvolles Miteinander, weil wir über Jahre, Jahrzehnten eigentlich immer mit der gleichen oder mit ähnlichen Stammlieferanten zusammenarbeiten. Das ist der Kern, die Säule eigentlich des Sortimentes. Und darüber hinaus, wenn ich das Bild einer Torte oder eines Kuchens mal malen darf, dann ist der Kuchen an sich häufig ähnlich. Im Herrenbereich, die schwarzen Anzüge, die dunkelblauen Anzüge, die Basics, die sind stabil. Ähnlich bei Jacken, bei Hosen, bei Pullovern. Und dann wird's mal ein bisschen schlanker, mal ein bisschen weiter, Fußweite oder was auch immer. Und dann gibt's natürlich die Farbe. Bei den Damen mehr als bei den Herren. Und da setzen wir bewusst mehr drauf als die befreundeten Wettbewerber und Marktbegleiter, weil wir uns damit abheben wollen.
Ja.
Wir sind, wie gesagt, ein großes Haus und wir geben eigentlich jedem Kunden, der von weit weg kommt, die Gelinggarantie, heißt es bei Dr. Oetker. Das heißt, man kann sicher sein, wenn man eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde herfährt, Und Osnabrück ist, wie gesagt, eine Großstadt technisch mit 180.000 Einwohnern, aber wir haben das ganze Emsland mit fast 1 Million Einzugsgebiet für uns. Und man kann eigentlich, also Münster und Bielefeld im Süden, aber man muss immer 3/4 Stunde fahren. Mhm. Dazwischen leben ganz viele Menschen. Wir kommen auch viele, die wirklich aus Münster oder aus Bielefeld kommen, ja, weil sie das hier so schätzen. Und wenn die schon die Familie einpacken und am Wochenende herkommen und sagen, wir fahren nach Osnabrück, wir machen die Shoppingtour, dann machen sie das nicht nur, weil es hier so schön ist, sondern auch, weil sie sicher sein können, dass sie hier das Kleid für den Geburtstag finden, den Anzug für die Konfirmation, die Business-Ausstattung, die Freizeitmode, auch das Besondere, die besondere Marke. Und natürlich zeigen wir dann auch mal einen orangenen Anzug und eine rote Hose. Du kannst sicher sein, dass es hier eine rote Hose gibt.
Ich weiß, ich kaufe hier rote Hosen.
Also, die gibt es in ganz Osnabrück nicht, aber die gibt es immer hier.
Ich weiß das. Jetzt ist meine Rettung, ja.
Und das ist auch schön, diese Verbindlichkeit, diese Klarheit in den Sortimenten, das gehört auch zum Kuchen mit dazu. Das ist schon fast der Zuckerguss. Und dann kommt noch die Kirsche obendrauf mit Events, mit Gastronomie, mit Aufenthaltsqualität, damit man sich hier wohlfühlt und eben die ganze Familie eine unterschiedliche Idee hat vom Einkaufen. Der eine ist Jäger, der sagt schnell, rote Hose für mich, zack, fertig, ab ins Café.
Ich glaube, so einer bin ich, ja.
Und dann gibt's die Sammler. Entschuldigung, aber aus der professionellen Beobachtung häufig die Sammlerin. Die will erstmal alles sehen, gucken und vergleichen und hat auch Freude daran zu schauen und anzuprobieren und sich beraten zu lassen. Und die sind ja häufig zusammen unterwegs, als Paar, als Familie. Ja. Und dann kommen noch Kinder oder Eltern oder was auch immer mit. Die sind dann bei Sport oder machen irgendwie Freizeit oder gehen durch die Stadt. Und unsere Aufgabe ist eben für die, ein attraktives Paket zu binden und trotzdem die Verlässlichkeit, dass sie immer was finden.
Ja, also ich finde dich, ich sage das mal so deutlich, ich finde dich fast schon zu bescheiden, weil an der Stelle, wenn ich das hier sehe, also für diejenigen, die noch nicht hier waren, die Welle, also alleine eine surfbare Welle in ein Kaufhausquartier zu bauen, ist so eine krasse Idee. Da muss man sich jetzt, ihr werdet ja nicht eine geraucht haben dabei oder was auch immer, aber du musst ja auf solche Ideen kommen und du musst ja den Mut haben, sowas zu machen, wo jemand anders sagen würde, nee, komm, gerade bei dieser Kundschaft, die wir üblicherweise haben, die erwarten ja jetzt hier nicht irgendwie ständig orange Anzüge, aber wir machen immer was vollkommen Ungewöhnliches und wir investieren ja auch eine ganze Menge. Wir schaffen auch eine technische Problematik, die wir lösen müssen. Also du kannst hier im Sportteil auf einer Welle surfen. Wer kommt auf sowas? Und woher nimmt dir den Mut, das auch zu tun? Spielt da auch eine Rolle, dass du eben Gesellschafter bist und an den Stellen auch sagst, Leute, wir stemmen das, wir machen das, weil wir eine gemeinsame Vision haben davon? Also wo kommt es her?
Also es kommt genau daher. Mhm. Das wäre jetzt für mich die Kirsche auf der Torte. Wir sind ja quasi noch auf der Herleitung. Wir sind groß geworden mit dem Modehaus, wenn ich ein bisschen ausholen darf, in den Jahrzehnten, also jetzt über 100 Jahre inzwischen, und haben dann vor 30, 40 Jahren eine Sportabteilung aufgebaut, im Erdgeschoss in einem Teil unseres Gebäudes, 2000 Quadratmeter. Die ist immer gewachsen, hat sich gut entwickelt. Und wir hatten dann die Chance, ein benachbartes Grundstück zu kaufen, direkt am Fluss, und wollten gerne dort was Schönes bauen. Haben uns dann für ein Sporthaus entschieden, die Verkaufsfläche fast verdreifacht. Mhm. Und die Gedanken dazu sind gereift Anfang der 2010er, 2012, 13er Jahre, also jetzt vor 10 Jahren, wo online und digitale Umsätze massiv gewachsen sind. Ja. Sowohl die Industrie reingegangen ist, also unsere Lieferanten, wo aber auch viele Händler neue Startups Online-Umsätze gemacht haben. Mhm. Und da ging das große USP war Verfügbarkeit, auch von Spezialitäten und zum Teil Preis. Mhm. Aber nicht Beratung, nicht Anfassen, das Taktile, das Haptische, nicht die Begeisterung für Sport. Mhm. Und so haben wir gesagt, wenn wir gegen diesen Online-Boom bestehen wollen, dann können wir nicht mitmachen. Wir sind immer schlechter als Zalando, als Amazon, als About You, als eBay, wer auch immer. Auch als die Sportspezialisten, Sportcheck war damals eine große Rolle.
Ja.
Wir sind immer zweiter Sieger. Man ist nur einen Klick vom Marktführer entfernt. Und wenn wir jetzt mit unserer Stationär-Expertise online gehen, dann geht das nicht automatisch gut. Und dann haben wir gesagt, Strategie, Last Survivor. Mhm. Also wir sind der Beste von den vermeintlich Verlierern, Schlechten. Ja. Und dann haben wir eine Chance, als Letzter vielleicht sogar Monopolgewinne mitzunehmen. Mhm. Also das war die abstrakte Logik dahinter und haben gesagt, okay, Wir schützen unser Schiff, wir machen die Planken höher, ja. Wir machen ein hochattraktives Quartier mit der stationären Exzellenz. Haben das Modehaus schön gemacht und modernisiert und haben eben dieses neue Sporthaus von null auf dem weißen Blatt Papier geplant. Haben gesagt, wir brauchen eine Core Attraction, Entschuldigung, Fachbegriff, das ist eben für die Handelsimmobilienbranche ist das eben der stehende Begriff. Wir hatten gute Erfahrungen gemacht mit dem großen Lichthof, mit Tageslicht im Modehaus, seit Jahrzehnten schon. Um Aufenthaltsqualität und Natürlichkeit auch reinzubekommen. Inzwischen energetisch schwierig, weil Wärme zu transportieren teurer ist als früher und Kälte vor allem. Und haben das Sporthaus über 5 Etagen gebaut, also den Keller, das Basement und dann E123. Und haben im Untergeschoss diese multifunktionale Aktionsfläche mit einer Arena, 100 Sitzplätze, große Video-Wall und eben dann auch dieses Wasserbecken, wo wir diese Welle reinbauen können. Damit diese ich nehme meine Lieblingsfamilie aus der Werbung, Vater, Mutter und 2 Kinder, die können auch gerne nicht verheiratet sein und über Kreuz, ist mir alles egal. Hauptsache, wenn diese Familie am Samstag früh beim Frühstückstisch sitzt, wenn die sagen, was machen wir heute, dann muss die Antwort immer L&T sein. Und dann kommen die hier in unseren Mikrokosmos oder unser Quartier, fahren in unser großes Parkhaus mit 500 Stellplätzen, das ist die Lebensversicherung, können hier frühstücken in unserem Restaurant oder einem unserer Restaurants in der Markthalle, können einkaufen, ob schnell oder langsam, ist egal, können in die Stadt gehen, wir sind voll integriert in die Stadt, wir sind in der Mitte der Fußgängerzone, haben 12 Türen in alle Richtungen, auch 2 Geldautomaten an den Eingängen.
12 Türen, hatte ich noch nicht gezählt. Okay.
Ja, ich aber. Und haben dann eben auch wir wollten den Sport ins Sporthaus holen. Stationär exzellent. Wir haben nur Sportler eingestellt. Wenn man Ski kauft, spricht man mit einem Skifahrer. Wenn man Tennisschläger kauft, spricht man mit einem Tennisspieler. Und dann verkauft sich der Ski ganz von alleine, wenn man über den Schnee am Arlberg spricht.
Ja.
Dann wissen die auch Bescheid. Und genauso sind in der Joggingabteilung, machen wir eine Fußanalyse mit Druck, mit Videoanalyse. Und man spricht mit einem Läufer. Und hat dann das bestmögliche Produkt von einem Fachmann oder Fachfrau. Und dazu diese Leichtigkeit, die Aufenthaltsqualität. Man kann surfen. Das machen nicht nur Junge, das machen im Schnitt 30-Jährige, weil es eben auch 40, 50 Euro kostet. Und diesen Mut wollten wir haben, aus den geschilderten Gründen. Und wir wussten nur noch nicht, was. Und haben dann mit dem Architekten lange am Stift gekaut. Und die befreundeten Sporthäuser aus Süddeutschland haben alle so einen Kletterfelsen. Und da ist dann leider ein Schild davor, bitte nicht benutzen, weil man braucht immer einen, der dann einen anleint und sichert. Und Personalkosten sind eben teuer, das macht dann keiner. Und jetzt haben die alle so einen Kletterfelsen, aber keiner klettert. Und das fanden wir doof, haben wir gesagt, das ist ja Quatsch. Und dann kam der Architekt auf die Idee und sagte, wir machen eine Surfwelle. Wir sind doch hier fast in Norddeutschland, also wir sind doch fast an der Küste. Ich sage, naja, 200 Kilometer weg. Doch trotzdem, Surfen ist ein Megatrend. Und dann habe ich ihm Vogel gezeigt und das noch 2-3 Mal.
Ja.
Aber haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben gesagt, doch, das ist was. Das ist ganz besonders, das ist unique. Das ist auch ein Dauertrend. Das ist eigentlich seit 60 Jahren attraktiv.
Ja.
Also ich erinnere Magnum mit Surfen, Hawaii.
Ja.
Hat jeder gleich eine Assoziation, gab es davor und danach auch. Aber es macht in Portugal Spaß, in Frankreich Spaß, in Tunesien, Marokko. Natürlich auch, also überall die schönen Urlaubsregionen. Und das ist auch die Assoziation, die wir schaffen. Es kommen Leute, die arbeiten hier bei der Sparkasse, bei den Stadtwerken oder sonst wo in der Nähe, holen sich mittags in der Markthalle einen Salat oder einen Bowl, setzen sich an die Welle, gucken den Surfern zu und träumen vom letzten Urlaub.
Ja.
Und das ist dann die Pause.
Cool.
Und wenn wir Glück haben, kaufen die, wenn sie ihre Hose kaufen, bei uns und nicht bei P&C.
Ja. Ja, cool. Aber ich meine, wo habt ihr den Mut hergenommen?
Das ist also
auch wieder DNA? Mut,
ja, andersrum. Sorry für diese rhetorischen Schlenker.
Ja.
Aber Mut wäre gewesen, ein langweiliges Verkaufshaus hinzustellen. Im Jahr 2018 ein langweiliges viereckiges Haus mit Pyramiden- und Kreuzwinkelständern und Kasse am Ausgang in der Innenstadt, an der teuersten Lage. Das geht neben IKEA als Versorger,
ja.
Aber mit der Idee Shopping in der Abgrenzung zu einkaufen, sondern Bedarfswecken, die Belohnung, meine Quality Time.
Ja.
Ich muss doch die ganze Woche, muss doch jeder immer arbeiten und sich abstimmen mit der Familie und alles Mögliche. Und dann hat man eine Stunde, wo man sonntags durch den Wald läuft, Fahrrad fährt, mit den Freunden Fußball spielt.
Ja.
Diese Quality Time, die möchte ich doch emotional mit einem Fachmann besprechen. Und dann möchte ich doch für mein Laufhobby, Fahrradhobby, Volleyballhobby, möchte ich doch den besten Schuh.
Ja.
Und das alles mit ein bisschen Freude. Und ob der nun 100 Euro oder 110 kostet, ist dann egal oder halb egal. Und dafür stehen wir zur Verfügung.
Ja.
Das ist unsere Idee. Und dann haben wir gesagt, in Abgrenzung von dem bestimmt Falschen, in der Innenstadt teuer ein langweiliges Haus zu bauen. Das ist bestimmt falsch.
Ja.
Also wir wussten nicht, was richtig ist. Mhm. Aber das Gegenteil von falsch ist häufig richtig.
Ja, gute Ableitung, gute Ableitung, ja.
Ja, bin ich, also mein Vater hat so ein paar Sprüche, die er geprägt hat. Mhm. Und er sagte, bei Unsicherheit, wenn du nicht weißt, was richtig ist, aber du weißt, was falsch ist. Mhm. Und das Gegenteil von falsch ist häufig richtig.
Ja. Also finde ich gut, auch die Herleitung finde ich einleuchtend. Ich vermute auch für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin, das ist auch ein Punkt, einfach nochmal zu reflektieren, wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich sowas mache auch. Welche Rolle spielt das Team? Also wen habt ihr beteiligt in dem klar, die externen Architekten und so weiter. Ihr habt die Kollegen befragt, die in ähnlichen Kontexten sind, aber eben weit weg und damit keine direkten Konkurrenten. Wie weit habt ihr dann andere noch einbezogen in sowas? Oder war es ein kleiner Closed Shop, wo ihr gesagt habt, da sind jetzt die 3-4 Leute, deine Kollegen, Geschäftsführer, 2 dabei, der Architekt dabei. Gab es noch weitere? Gab es noch Impulsgeber dabei?
Ja, tatsächlich. Also wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir die operative Führungskraft, die später das Haus auch mit Leben füllen soll, die früh eigentlich ab dem ersten Moment einzubinden.
Ja.
Andersrum, wenn man, den Fehler habe ich im Gym gemacht, wir haben ein Fitnessstudio im Obergeschoss, die Führungskraft haben wir erst später eingestellt und haben dann aus unserer Genialität heraus mit der Erfahrung eines Textileinzelhändlers und mit eines Architekten, die das beide noch nie gemacht haben, ein Gym geplant, was wirklich hübsch aussieht, aber von der Funktion heraus nicht optimal war. Da mussten wir nachsteuern. Und deswegen ist unser Ansatz immer, die Führungskraft, die es operativ später leitet, von Anfang an mit einzubinden. Das machen wir bei Gastronomie so, das machen wir bei der Sortimentsplanung so, dass die gesammelte Fachkompetenz dran ist, damit man eben, ich kann doch keine Küche planen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der Koch Linkshänder oder Rechtshänder ist.
Ja.
Und ob der eine Fritteuse braucht oder eine Pfanne. Da kann ich mich von einem Industriemann oder von einem Verkäufer besprechen lassen. Aber dann habe ich hinterher Edelstahl für 100.000 Euro in der Küche. Und dann kommt der Koch und sagt, bitte alles links rum.
Ja.
Deswegen ist für uns ganz existenziell immer die Betroffenen und Beteiligten früh einzubinden und auch das Team dahinter. Das ist im Sporthaus gelungen, in der Sortimentierung. Die haben natürlich die Idee mit der Welle mitgetragen, aber nicht selber haben müssen.
Mhm.
Aber wie laufen die Gänge? Wie groß machen wir welche Abteilung? Was kommt wohin? Machen wir Gender Split? Wir haben jetzt eine Damenetage, eine Herrenetage, eine Trekking-Outdoor-Welt. Wie machen wir die Sortimentierung? Weil das zieht sich ja auch durch Ladenbau und Wegeführung. Und diese Logik, diese Mechanik, die brauchen wir unbedingt mit nicht nur mit Fachleuten, sprich Beratern, sondern eben auch mit unserer Lebenserfahrung.
Ja.
Und die muss aus dem Haus herauskommen.
Da gibt es mir eine Brücke. Ich hatte mir als eine Frage nochmal aufgeschrieben, wie gelingt es euch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begeistern oder umgekehrt, wie gelingt es euch, die Begeisterung, die vielleicht schon vorhanden ist, zu erhalten? Was ich wahrnehme, und das ist jetzt kein Fishing for Compliments, sondern einfach ein reales Erlebnis immer wieder, dass ich bin natürlich in den Männerabteilungen, wenn ich hier, keine Ahnung, Unterwäsche einkaufe oder was auch immer, oder eben meine roten Hosen, dass ich natürlich mit ähnlichen Abteilungen zu tun habe. Aber irgendwie ist es immer freundlich, wo ich mich frage, Mensch, ich habe schlechte Tage, aber die Wahrscheinlichkeit, ich bin ja nun öfter mal hier, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden mal treffe, der mal einen schlechten Tag hat, ist eigentlich durchaus da. Und trotzdem gelingt es den Leuten, irgendwie Repräsentanten zu sein und auch, also nicht so wie im Berliner Kaufhaus, wo man dann Glück hat, wenn die einen überhaupt angucken, sondern ich habe immer so wahrgenommen, da ist eine Zuwendung dabei und da ist auch eine Freude daran, das zu tun, was man tut. Also hier wird hier kein Dackel zur Jagd getragen, so, sondern also wie passiert das? Ist es die Auswahl? Ist es das, wie soll man sagen, strahlt es irgendwie aus, dieser Corporate Spirit, der hier drin ist, so dass ich als Mitarbeiterin und Mitarbeiter dann merke, ich bin hier richtig oder falsch? Also wie gelingt das? Das eine ist sicherlich das Tun, Praxis. Das andere wird sicherlich die Auswahl sein. Und ich glaube, das Dritte ist sozusagen die Kultur, die da ist und die dann auch dafür sorgt, dass jemand sich orientiert da drin. Also nicht die ganze Zeit ein Stinkstiefel sein kann, so ungefähr.
Tatsächlich, also die meisten Antworten hast du gegeben. Mhm. Ich fäll jetzt nochmal der Reihe nach auf.
Mhm.
Das Erste ist, dass wir für uns entschieden haben, wir wollen Herr im Haus sein.
Mhm.
Das ist nicht bei allen Handelsformaten so. Ich darf einmal gedanklich wechseln, wenn man bei Mediamarkt Saturn reingeht, steht am Eingang immer ein magentafarbener Telekom-Mann, daneben steht ein roter Vodafone-Mann oder Frau und dann kommt noch ein blauer und so weiter. Und wenn ich jetzt ein Handy oder einen Vertrag brauche, dann kann ich nur zu einem von den dreien gehen und sage dann mein Sprüchlein auf, was ich gerne hätte. Und dann kann ich aber ganz sicher sein, dass ich einen magentafarbenen, einen roten oder einen blauen Vertrag bekomme.
Ja.
auch wenn vielleicht der andere besser wäre für mein Anspruchsprofil. Und das möchten wir nicht. Wir möchten Herr im Haus sein. Wenn jemand bei uns in die Hosenabteilung kommt und sagt, guten Tag, ich hätte gerne eine Hose für meinen Po oder für mich halt, dann muss der Kunde, die Kundin das richtige Produkt bekommen, unabhängig davon, an wen er gerät. Da darf jetzt kein Verkäufer von Brax, von Mac, von Levi's oder was auch immer stehen. Das ist unsere Idee. Deswegen können wir selber voll aussuchen und sind eben nicht, wie manche andere Wettbewerber, angewiesen darauf, wen kriege ich von der Industrie geschickt. Und die fischen dann ab. Da fängt es an. Zweitens haben wir die, das Selbstbewusstsein, dass wir die Menschen aussuchen können, nachdem wir die Augen strahlen. Also wie sie Freude haben im Umgang mit Menschen. Und die Fachexpertise, das ist ja anders, als wenn wir jetzt in einem Chemiewerk sind, wo man wirklich, oder wir hatten das Beispiel Flugzeug. Also ich kann mir jetzt nicht den nettesten Flugkapitän aussuchen, der noch gar nicht Flugkapitän ist. Da ist Qualifikation essentiell.
Ja.
Da ist die Einstiegshürde für unseren Job etwas niedriger. Wir haben natürlich, wir bilden aus und ich setze auch viel auf Fachkompetenz und Ausbildung. Aber wenn der Spirit nicht stimmt, wenn die Mentalität nicht stimmt, diese Dienstleistungsorientierung, dann kann man mit sämtlicher Fachorientierung nicht zurechtkommen. Dann ist man in einem Lifestyle-orientierten Unternehmen nicht richtig.
Ja.
Und deswegen nehmen wir natürlich sehr gerne Mitarbeiter, die eine gute Ausbildung auch in den Fachthemen haben. Aber am wichtigsten ist dieses Strahlen der Freude am Umgang mit den Menschen, die Dienstleistungsmentalität. Und wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht mit Quereinsteigern aus Gastronomie, aus Hotellerie, aus Flugbegleitern. Also ja auch eine gewisse Verbindlichkeit, aber die sind eben freundlich.
Ja.
Und die können auch mit persönlichen Schwächemomenten selbst umgehen im Selbstmanagement.
Ja.
Die wissen, wann sie schlecht aufgestanden sind. Die wissen, wenn der Partner die geärgert hat oder der Hund krank ist.
Ja.
Die wissen trotzdem, dass die auf der Bühne sind, wie im Theater und dass sie jetzt performen müssen.
Ja.
Und natürlich ist es auch ein Thema Führung, also jenseits der Selbstführung, dass wir dann auch feedbacken und sagen, Mensch, mein Lieber, du bist ja heute mit dem falschen Bein aufgestanden. Was hältst du davon? Machst jetzt erstmal eine Stunde irgendwas anderes.
Genau.
Ja. Also das ist dann der letzte Schritt.
Ja, gut, aber
Es nutzt nichts, wenn man hier mit einem muckschen Gesicht steht und dem Kunden nicht ordentlich guten Tag sagen kann.
Ja.
Also das, da haben die auch selber keine Freude dran. Und diese Motivation auch über den Tag zu erhalten, ist eine enorme sowohl Selbstführung wie auch Führungsaufgabe.
Glaube ich.
Und ist nicht immer konfliktfrei.
Also das glaube ich. Wie gesagt, ich kann ja nur die Kundenperspektive da einnehmen an der Stelle. Und das Dritte, ich glaube, das ist auch die Kultur, die da ist. Also die Kultur trägt dich ja als Individuum auch mit. Dass man sagt, das ist bei uns so. Also das wollen auch die Kollegen nicht, dass du hier wie ein Sack Nüsse rumhängst, sondern wir leben davon, dass wir ein Erlebnis schaffen. So, und ich glaube, das ist ja auch ein Punkt. Du musst die Kultur, die kannst du ja nie direkt beeinflussen. Die ist ja immer nur ein Ergebnis von vielen Handlungen und stellt sich dann ein, glaube ich. Also ich finde, das ist so das Dritte, wo ich glaube, da kannst du dann gar nicht mehr führen, sondern die Kultur führt ja auch euch und die Mitarbeiter. Und ihr tragt ja immer was dazu bei, denke ich.
Tatsächlich. Kultur und Orga hängen ja eng miteinander. Wichtig ist schon mal, dass, ein erkannter Feind ist kein Feind. Das heißt, wenn man weiß, das ist wichtig, dann kann man sich drum kümmern.
Ja.
Deswegen haben wir flache Hierarchien, breite Führungsspanne. Damit ist schon mal gesichert, dass viele Informationen da sind. Wir haben Rituale wie Morning Briefing, wo alle die Informationen bekommen. Und wir wollen auch Familienunternehmen sein. Ich habe jeden Tag eine Stunde im Kalender Happy Hour, wo ich durchs Haus gehe. Und dann sage ich morgens guten Morgen. Und dann meckere ich auch nicht. Und wenn da irgendwas schmutzig ist, dann rufe ich heimlich irgendwen an. Aber dann bin ich der gute Laune-Onkel.
Ja.
Dann wird erstmal guten Tag gesagt. Und wenn einer was auf dem Herzen hat und sagt, Mensch, ich habe mich mit meinem Mann gestritten, ich ziehe aus, kann ich mir am Wochenende den Bulli leihen?
Ja.
Dann geht das viel einfacher, als wenn die einen Antrag schreiben müssen an den Logistikleiter.
D'accord.
Das geht noch so gerade. Wir haben hier 500 Leute im Haus. Die sind nicht alle gleichzeitig da. Wir sind feminin dominiert und in Teilzeit. Und ich möchte die auch kennen, obwohl wir Fluktuationen haben, aber ich, also alle, die in Vollzeit oder in einer hohen Stundenzahl sind, die kenne ich auch und alle anderen kenne ich nach einem Jahr.
Ja.
Jetzt kann ich nicht alleine und möchte nicht die Verantwortung nehmen, das steht mir nicht an, aber ich finde, es ist ein schönes Signal auch für die Führungskräfte, dass die eben auch nicht nur im Büro sitzen und irgendwelche Listen drucken, sondern dass sie eben auf der Fläche sind, sich um die Truppe kümmern, denn die sind in erster Linie Führungskräfte und danach erst Fachkräfte.
Also damit schaffst du ja auch Management by walking around, würde man es vielleicht sagen. Aber eigentlich ist es ja mehr Feel-Good-Mensch, aber vor allen Dingen der Mensch, der auch ansprechbar ist. So, das ist, damit bist du ja auch kulturprägend. 500 Menschen, okay, das ist an sich ja auch schon eine Herausforderung, Personal, Verwaltung und Entwicklung auch zu machen. Wenn ich jetzt ein Talent, keine Ahnung, ist jetzt schwer zu sagen, wenn ich jetzt ein Talent wäre und ich wäre 30 Jahre alt und ich würde sagen, ich hatte bisher, keine Ahnung, in Gastgewerbe zu tun und ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Komplexität und Unsicherheit dort und Nachtschichten und was auch immer, dann wäre ich durchaus auch geeignet zu sagen, ich komme hier an und mich interessiert, was kann ich hier tun? Ich habe gelernt, wie man umgeht mit Kunden. Das haben mir viele gesagt, die auch Admin-Jobs und Ähnliches haben. Die haben gesagt, ich suche mir Leute aus der Hotellerie, weil die haben schon eine soziale Selektion hinter sich. Dass sie allein dahin gegangen waren, bedeutete auch, dass sie bestimmte Persönlichkeitseigenschaften haben, möglicherweise. Also sowas könnte ich machen. Wenn ich jetzt so ein 30-Jähriger wäre, würde ich sagen, wo ist das Klavier, was kann ich hier tun?
Richtig, wunderbar. Gibt es zwei Antworten drauf. Das eine ist, typischerweise bewerben die sich auf irgendeinen Job. Wir haben das transparent ausgeschrieben. Klar. Und dann schreiben die uns oder melden sich, wie auch immer, auch niedrigschwellig. Also inzwischen reicht eine WhatsApp und dann melden wir uns und sagen, dann fühlen wir mal so ein bisschen rein und sagen, Mensch, was kannst du denn oder was liegt dir denn und probier mal.
Ja.
Im besten Fall bewerben die sich auf eine Abteilung und sagen, ich habe Freude an Herrenmode, Damenmode, Kindermode, Sport, was auch immer. Oder ich bin Läufer, ich würde gerne in die Joggingabteilung. Dann ist es eigentlich am einfachsten, dann brauchen wir nur noch Ja oder Nein sagen oder uns um technische Details zu kümmern. Klar. Manchmal müssen wir noch eben ein bisschen nachschulen, Fachkompetenz, also ist ja klar, und Kasse bedienen und so weiter. Das machen wir dann alles, Training und the Job. Wir haben aber inzwischen auch gute Erfahrungen gemacht. Die Hotellerie ist ein schönes Beispiel, aber die armen Schweine müssen immer abgeben und kriegen kaum nach, weil die es schwer haben mit ihren Vergütungsmodellen, mit den Arbeitszeiten, mit Sozialprestige. Also das, ich will das jetzt nicht allen Hörern empfehlen, im Becken Hotellerie zu fischen, weil dann
noch schlechter.
Gibt's bald kein Hotel mehr, in das wir irgendwann gehen können. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit quasi Tag der offenen Tür, wie so ein Sprechtag. Und wir haben sowieso immer Tag der offenen Tür und unser Geschäftsmodell ist transparent. Wir sind mitten in der Innenstadt und man ahnt, was es bei uns gibt.
Ja.
Und dann haben wir bestimmte Termine, 2-3 Mal im Jahr, am liebsten auch vor der Weihnachtszeit, wenn wir die ganzen Weihnachtsaushilfen brauchen für Kasse, praktisch und so weiter. Und dann machen wir über Social Media, machen wir bekannt dann und dann ist offene Sprechstunde sozusagen.
Ja.
Das hat einen schöneren Begriff. Und dann stehen unsere Personaler unten, 3 Leute am Stehtisch mit Kaffeemaschine und Wasser auf der Aktionsfläche.
Okay.
Und dann, also maximal niedrigschwellig, dann kann man einfach kommen und sagen, hallo, ich bin Max Mustermann, ich würde gerne bei euch, weiß ich nicht, 50 Stunden im Monat arbeiten an der Kasse. Und dann machen wir in dem Moment das Gespräch, den Arbeitsvertrag, die Zeiteinteilung.
Respekt.
Und das ist jetzt das Einfachste für praktisch und so weiter.
Ja,
aber dann haben wir die Leute erstmal an der Angel.
Ja, klar.
Und das ist das Schöne. In Zeiten von Fachkräftemangel müssen wir den ersten Schritt erstmal hinkriegen. Und das gelingt uns auch. Wir haben vorhin über die Surfwelle gesprochen.
Ja.
Textileinzelhandel ist nicht so furchtbar attraktiv. Früher kriegten wir immer gute Studenten oder was auch immer, Studierende. Aber so ein Job als Surflehrer, der ist hochattraktiv. Das ist viel besser als ein Schild an der Kasse, Minijob, 520 Euro, Aushilfe an der Kasse. Da sagt man, naja, aber Indoor Surf Instructor, wir haben hier 1000 Sportstudenten in Osnabrück. Also da kriegen wir schon mal welche. Ja. Und wenn die sich dann bewerben, wir sind nett im Gespräch und sagen, na, schade, jetzt gerade vor einer Stunde ist die Stelle vergeben, aber schön, dass du da bist. Hast du nicht Lust, in unseren Flexipool zu kommen? Also manchmal muss man über Bande spielen und das funktioniert dann
auch. Ja. Finde ich cool. Lass uns den Schwenk machen zum Thema Persönliches. Bei dem frisch und jung zu bleiben und zuversichtlich und Zutrauen zu haben, was machst du für dich selbst in Sachen Selbstführung, also sofern das öffentlich ist? Also Fliegen ist sicherlich ein Aspekt dabei, nämlich im wahrsten Sinne über den Wolken sein und in einem ganz anderen Kontext zu sein, vermute ich mal, ich bin kein Flieger. Also bei mir wäre es vielleicht früher mal Segeln gewesen, sowas, auch weg sein, auf dem Wasser sein und sehr elementar einfach, ich sag mal, jede Veränderung spürst du ja dann, vermute ich mal, auch beim Fliegen. Was ist es für dich, dass du sagst, da bin ich ein anderer, da tanke ich auf, das interessiert ja unsere Hörerinnen und Hörer auch. Was machen die Menschen, mit denen ich spreche, so für sich selbst?
Ja, also das mit dem Fliegen mache ich leider viel zu wenig. Das sind 12 Stunden im Jahr. Also die muss man machen, die schaffe ich auch, aber viel mehr leider nicht. Also ich habe das Glück, dass ich gesund bin und eine Bilderbuchfamilie habe und wir alle, wir gehen ordentlich miteinander um, auch im Freundeskreis. Also eigentlich sind die Basics, ich habe jetzt nicht die super Erkenntnis, aber die Basics sind alle prima, die pflege ich auch, das ist mir auch oder ist uns allen wichtig, dass wir Zeit füreinander haben, dass wir wertschätzend miteinander umgehen und das haben. Ich bin so ein Morgenmuffel, ich brauche morgens immer ein bisschen und dann frühstücken wir natürlich zusammen, wenn die Kinder zur Schule gehen.
Der Hund dann, geht mit dir spazieren.
Also. Ja, der ist schon was älter, der ist 12 und dann gehen wir
morgens. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt wen.
Ja, ich muss ihn immer ziehen inzwischen. Ja. Der schnuppert überall, der sieht nicht mehr gut. Der hat grauen Star und dann macht er alles mit der Nase. Mhm. Und nicht immer bin ich so tolerant, dass ich dann wirklich
Aber es ist ein langsames Tempo.
Ja, wenn er einen anderen Hund sieht, wird er ganz schnell. Also es gibt Jekyll und Hyde in ihm. Mhm. Also das ist so morgens und abends ein bisschen mein Ritual. Mhm. Da kann ich auch abschalten. Ich höre abends Musik und morgens Podcasts, ein bisschen was von der Welt mitzukriegen. Ich mache ein bisschen, aber gerne Sport. Ich fahre Mountainbike sonntags immer 2-3 Stunden. Im Freundeskreis haben wir eine nette Truppe. Und wir haben ja das Grüne in der Nähe, das ist schön. Und ansonsten, wie du es gesagt hast, Wertschätzung für Freunde, abends mal ein Treffen. Ich mache inzwischen Yoga und gehe bei uns ins Gym. Mhm. Aber eben auch natürlich zu selten, alle 2 Wochen mal. Aber ich glaube, das Erste ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man auch eine Hygiene im Kopf braucht und eine Hygiene für den Körper. Das alte griechische Motto, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ja. Jetzt müssen wir nicht gleich über Longevity diskutieren, aber da bin ich kurz davor. Auch bewusste, gesunde Ernährung, Pausen. Und meine Happy Hour hier ist eben der Verdauungsspaziergang. Mhm. Das mache ich morgens eine halbe Stunde und mittags nach dem Essen laufe ich eine halbe Stunde rum. Das weiß auch jeder.
Ja.
Und abends vorm Feierabend sage ich auch nochmal allen Tschüss. Mhm. Also dieses Soziale ist mir wichtig. Mhm. Und auch die Anerkennung gegenseitig. Ich lobe die Leute, ich streichel die, also metaphorisch.
Ja.
Und dann sind die auch nett zu mir. Also um diese Leichtigkeit in den Betrieb zu kriegen, gebe ich den Menschen Anerkennung, Leichtigkeit. Mhm. Und die freuen sich dann auch. Die sind dann auch nett zu mir.
Resonanz.
Die Mitarbeiter sind, ja, tatsächlich. Mhm. Aber ich merke das häufig, wenn ich mit Lieferanten bei uns durchs Haus gehe, dann sagen die Menschen, Rauschen ist ja komisch. Mhm. Bei ihnen kommen die Mitarbeiter, bei anderen verstecken die sich hinter der Säule, wenn ich mit einem anderen Chef rumgehe. Und wenn ich jeden Tag, also ich kriege nicht 100-mal gesagt, Rauschen, was bist du für ein toller Typ. Mhm. Aber wenn jemand kommt und sagt, Mensch, guten Morgen, Marc, dann tut mir das gut.
Ja. Ich denke, das wird vielleicht auch so ähnlich sein wie hier bei Holtgreifes, bei Solalux, wo man sich dann auch duzt und wo der Chef, schon der Seniorchef immer da durchging und jetzt der Juniorchef. Offensichtlich ist das ein Teil des Geheimnisses auch dabei. Ich würde ein kleines Ding zum Abschluss nochmal, bevor ich zu der Frage komme, wie geht's weiter, welche Projekte hast du? Machst du auch sowas für dich selbst, was der eine oder andere Bekannte oder Kunde von mir auch macht? Ich nenne das ja persönlicher Planungstag. Also, dass du dich einmal im Jahr zurückziehst und mindestens einen Tag auch nimmst, am besten ohne andere oder vielleicht mit kollegialer Beratung oder so, so könnte man es auch machen. Und dass man dann sagt, so, ich mache einen kurzen Rückblick, was wollte ich eigentlich machen, was waren meine persönliche, unternehmerische, sonstigen Ziele, was hat sich verändert, Trends, Entwicklungen und so weiter oder auch persönliche Bedürfnisse sowas und wie gehe ich ins nächste Jahr? Also so einen eigenen Planungstag, wo du dich abkoppelst.
Ja, du hörst, ich nenne es nicht Fan so. Davon. Ich finde das gut. Wenn wir nicht in den Weihnachtsferien wegfahren, was so jedes zweite Jahr der Fall ist, dann ist eigentlich die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, ist Ruhe im Büro, da ist im Laden der Bär los, aber hinter den Kulissen passiert gar nichts. Ja. Die ganze Verwaltung hat frei. Ich räume den Schreibtisch auf, ich sortiere mich für das Jahr, sortiere Unterlagen, aber auch Gedanken.
Ja.
Natürlich Business dominiert, aber das greift in einem Familienunternehmen immer auch in die Familie. Ich bin bei uns quasi Stammessprecher. Ich hatte das eben gesagt, ich habe noch 2 Geschwister, die auch Gesellschafter sind. Aber wir haben das Stammesprinzip und damit bin ich eigentlich auch in der Verantwortung, die Eltern sind leider beide schon verstorben und ich bin jetzt nicht nur der Älteste, sondern auch aus der Funktion heraus so ein bisschen, ja, Patriarch hat man früher gesagt, das hat irgendwie so einen strengen Impetus. Aber ich bin so ein bisschen hier der Gruppenvernünftigste und der Leithammel und habe damit auf der einen Seite die Verantwortung, auf der anderen Seite auch die Langfristperspektive.
Ja.
Und das gemeinsam zu planen und dann kommen wir irgendwann Silvester mit den guten Vorsätzen und das ist dann das Typische mit weniger braune Soße und mehr Sport.
Ja. Ich sehe dich nicht gefährdet, aber egal.
Ja, das kommt aber auch ein bisschen daher, dass man sich dann einmal ehrlich macht und sagt, so, was ist jetzt das Ziel für nächstes Jahr, persönlich, privat. Ich bin noch nicht so verbindlich, dass ich das aufschreibe und dann monatlich abhake. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann deine Empfehlung.
Ja, das kommt darauf an. Also wenn du für dich selbst Rituale gefunden hast, die funktionieren, das sage ich auch das sage ich den Hörern, das sage ich meinen Kunden. Never interfere with the running system. Also wenn es funktioniert, alles gut. Es sei denn, man stellt fest, ich fühle mich überfordert oder irgendwas, dann wäre es vielleicht auch mal klug, die eigenen Methoden auch anzugucken oder auch die innere Haltung oder solche Sachen.
Ja. Also mir tut gut das Aufschreiben, komischerweise, auch physisch auf Papier.
Ja.
Mit Füller, so blöd das ist.
Nee, das ist, da bist du willkommen im Club, da gibt es eine Menge mittlerweile.
Also ich mache viel digital, gerne auch, aber sowas, das geht für mich nur mit blauer Tinte.
Ja, ja. Ja, aber offensichtlich hat das auch eine, ich sag mal, neurologisch erklärbare Geschichte, dass auf die Art und Weise wir es besser verarbeiten und memorieren.
Ja, tatsächlich.
So. Also von daher ist es sogar eine vernünftige Art. Und da auch auszusteigen aus dem, ich sag mal, Smartphone-Zyklus, was uns ja reinziehen will. Also das wichtigste Gut ist klar, ist die Aufmerksamkeit, nicht Geld oder Zeit. Und sobald du da drin bist und sagst, so, ich schreibe das in mein Handy oder so, machst Brumm und Klingel oder sonst was und du guckst nochmal eben nach E-Mails. Hast du Papier und Stift? Hast du Papier und Stift? Punkt.
Ich habe auch noch kein Tool gefunden, wie ich meine Outlook-Termine mal aus der Helikopterperspektive sortieren kann. Mhm. Sondern das passiert wirklich altmodisch auf dem Papierplan. Ja. Wann hat wer Urlaub? Wann sind die Messen? Wann ist Schlussverkauf? Wann ist Saisonstart?
Ja.
Wann sind die Konferenzen, Kongresse? Das mache ich, wann sind unsere Beiratstermine? Mhm. Wir haben viermal im Jahr quasi wie ein Aufsichtsrat.
Ja.
Und mit denen machen wir natürlich auch eine Jahresplanung, mit denen machen wir eine Strategieklausur, das machen wir mit der Geschäftsführung genauso.
Ja.
Und das greift dann ineinander und das sehe ich auch als meine Aufgabe, das zu orchestrieren.
Ja.
Und dann darf das Persönliche nicht hinten anstehen, sondern das muss dann auch gemacht werden.
Ja.
Und dann kommen natürlich die privaten Termine aus der Familie dazu, wann ist Schulabschluss oder was auch immer, Schulferien. Das löst sich jetzt langsam auf, weil die Kinder langsam groß sind, also aus dem Haus gehen. Und nö, aber das macht Sinn, das auf der einen Seite strukturiert zu machen und trotzdem auch immer noch ein Joker, noch ein Puffer dazwischen, dass man nicht voll ausgeplant ist.
Hast du Tagebuchschreiben oder Ähnliches, wenn du sagst, ich schreibe dann durchaus gerne dabei oder ist etwas, wo du sagst, nee, eher nicht?
Nee, okay. Ich mache mir Notizen, schreibe die auf. Manchmal schmeiße ich den Zettel oder eigentlich immer schmeiße ich den Zettel dann auch weg. Aber das einmal aufgeschrieben zu haben, ist gut.
Ja. Wegschmeißen ist ja auch ein Ritual des Aufräumens dann an der Stelle. Letzte Frage zur Abrundung, zumindest bei diesem Gespräch. Wir können auch gerne immer mal ein Follow-up machen. Ausblick. Was steht für dich an, wo du sagst, das wird mich die nächste Zeit beschäftigen? Das sind irgendwie Pläne, soweit sie, ich sag mal, zu veröffentlichen sind an der Stelle. Sei es etwas Persönliches oder sei es eine Kombination. Was steht an? Gibt's was, wo du sagst, ich freue mich, komm mal auf?
Ja, also gibt's auf jeden Fall. Mhm. Wir auf der einen Seite bin ich auch immer ein bisschen dabei, hier die Stadt mitzuentwickeln, weil wir eben, wie gesagt, in Symbiose leben. Und es gibt viele Bauprojekte, die in der Bauphase stören, aber wenn sie fertig sind, schön sind. Also das ist nicht nur Hobby, sondern für uns auch beruflich, existenziell.
Ja, ist elementar, klar.
Ich bin, habe ich eben nicht gesagt, ausgebildeter Wirtschaftsingenieur und von daher habe ich Freude am Bauen, am Gestalten, am Strukturieren und habe zum Glück auch im Ehrenamt die Möglichkeit, da mitzumachen. Mhm. Also das macht mir Freude und man lässt mich mitmachen.
Ja.
Also da geht es voran. Mhm. Die Zeit des physischen Bauens bei uns bei L&T ist jetzt erstmal nicht.
Ich werde dich dran erinnern, wer weiß.
Ja, wir planen ein neues Restaurant, das ist auch, hängt auch direkt an mir.
Ja.
Das wollen wir gerne entweder in diesem Sommer oder spätestens im nächsten Jahr machen. Mhm. Also da freue ich mich drauf. Ansonsten das Thema KI ist ein Megathema, ein Buzzword, tut mir leid, aber es interessiert mich halt und ich glaube, es hat einen großen Impact auch auf das, was wir hier tun, mit Sortimentsanalysen, mit Customer Relation Management und so weiter. Da erwarte ich auch viel Veränderung für unsere persönlichen Arbeitsweisen, auch für mich. Und ansonsten ist das Thema Fachkräftemangel oder überhaupt Kräftemangel für uns eine Riesenherausforderung, weil wir uns ja nach den Talenten richten müssen. Inzwischen ist es fast schwieriger, einen Mitarbeiter als einen Kunden zu finden. Und die haben alle ihre Wünsche und Erwartungen. Und auf der einen Seite dann nicht die ganze Orga wuschig zu machen, nur weil einer jetzt mal Homeoffice machen will und der andere nicht oder kann nicht, weil er im Verkauf physisch gebraucht wird. Und diese Auseinandersetzung mit den persönlichen Wünschen, die manchmal auch zu beeinflussen, zu sagen, Mensch, mein Lieber, okay, du kommst frisch von der Uni und okay, Professoren haben dir gesagt, Homeoffice ist gut, aber probier's doch mal. Wie sollen wir Teambuilding machen, wenn du nur zu Hause am Küchentisch sitzt?
Klar.
Also das ist diese Auseinandersetzung mit den Menschen. Das ist meistens anstrengend, aber häufig auch sehr schön.
Ja. Und unvermeidlich an der Stelle dann eben, wenn du solche...
Wir machen People's Business. Ja. Das geht gar nicht anders. Ja. Alles andere, also es geht eigentlich, kein Mensch kauft dir ein Produkt, weil es um das Produkt geht.
Ja.
Sondern die wollen einen schönen Moment haben und dann müssen wir gut drauf sein und eine gute Orga haben.
Ja.
Und das alles auch noch wirtschaftlich organisiert. Und das wird immer schwieriger, aber es nützt nichts. Also ich trete hier an, noch ein paar Jahre das zu machen.
Ja. Ja, daran werden wir dich natürlich messen. Also von daher, danke für die Einblicke, auch hinter die Kulissen. Ich habe wieder mal viel gelernt, weil für mich ist ja immer die Frage, wie kommt es zu dieser Wirkung, dass man reinkommt und dieses Erlebnis hat und die Menschen sieht, die einen bedienen dann an der Stelle oder auch die Kunden, die zufrieden sind. Du siehst ja auch selten hier total griesgrämige Leute drin. Anscheinend greift die Kultur ja irgendwie auch unter die Arme, dass man sagen kann, das macht ja was mit den Leuten. Und ich sage jetzt an dieser Stelle mal, habe ich noch nicht gesagt, glaube ich, einfach Kompliment an dich und auch an die Leute, also die Führungsmannschaft, klar, aber vor allen Dingen an die Leute, die mir die rote Hose verkaufen. Also das ist sehr ernsthaft, das meine ich so. Das wird ja vielleicht viel zu selten, also ich versuche das schon zu schätzen und auch rückzukoppeln dabei, aber ich habe es, glaube ich, in dem Vorgespräch gesagt, es ist ein Gesamtkunstwerk. Also von daher, danke dafür, danke fürs Gespräch und wenn du magst, bei Zeiten gerne auch mal eine Fortsetzung.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Sehr
super.
Gerne, ich freue mich.
Prima, danke.
Soweit mein Gespräch mit Marc Rauschen. Ich bin mir sicher, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder zahlreiche Anregungen erhalten haben. Nutzen Sie diese. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!